Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Dieses Beispiel der Impfnachweise zeigt ja, wie kompliziert digitale Sicherheitstechnologien sind und mit dieser Kompliziertheit auch ein Riesenproblem darstellen. Denn wenn eine Technik wirklich in der Breite eingesetzt werden soll, dann darf sie vielleicht in sich kompliziert sein. Aber die Userin, der User, der darf mit dieser Komplexität überhaupt nicht belästigt werden. Bei der Transportverschlüsselung sieht man das an der E-Mail, wie Verschlüsselung eben nicht sonderlich gut funktioniert, weil nicht akzeptiert. Bei Messengern hingegen klappt die Transportverschlüsselung auch Ende zu Ende, im Prinzip sehr gut. Doch reicht das aus? Über diese Frage und über seine Forschungsprojekte zu smarten Kryptotools für die Datenspeicherung habe ich mit Tibor Jager vom Lehrstuhl für IT-Security and Cryptography der Bergischen Universität Wuppertal gesprochen.
Wenn das Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, dann ist das schon mal ein erster wichtiger Baustein, ne, den man schon mal auf jeden Fall braucht, aber der für sich genommen natürlich noch nicht ausreichend ist. Es kann ja auch immer noch andere Wege geben, über die Kriminelle zum Beispiel auf Daten zugreifen könnten. Zum Beispiel, wenn ich wieder an Instant Messaging denke, wenn meine Daten da auf dem Transportweg sicher verschlüsselt sind, dann ist das schon mal prima. Aber wenn die Nachrichten dann nachher auf meinem Telefon gespeichert sind und von meinem Telefon in die Cloud geladen werden, zum Beispiel als Backup, dann könnte das ja für einen Angreifer ein wesentlich interessanteres Ziel für einen Angriff sein. Und da kann man sich Datensicherheit eigentlich immer wie so eine Kette vorstellen, ne, mit unterschiedlichen Gliedern. Und eins dieser Glieder ist halt die Transportverschlüsselung. Und ein anderes Glied ist dann natürlich die Frage, wie die Daten beim Empfänger gespeichert werden. Und ein cleverer Angreifer wird sich dann immer das schwächste Kettenglied aussuchen und versuchen, dort die Sicherheit zu brechen. Das Schwierige also an der IT-Sicherheit ist eigentlich, dass wir alle Kettenglieder gleich absichern müssen, während dem Angreifer das ausreicht, ein einziges davon kaputt zu machen.
Gibt es denn regelmäßig schwache Kettenglieder? Also gibt es wirklich Lücken in der Verschlüsselung, dass man zwar starke Transportverschlüsselung hat, aber dann bei der Datenspeicherung geschlampt wird?
Ja, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt, dass man sagen kann, dass da geschlampt wird, sondern es ist eben eher so, dass man eben bei vielen Anwendungen als allererstes nur daran denkt, dass die Nachrichten ja auf dem Transportweg verschlüsselt sind. Das ist ja auch erstmal die Hauptaufgabe von so einem Instant Messenger, sich darum zu kümmern, dass die Nachricht vom Sender zum Empfänger kommt und dabei Vertraulichkeit gewährleistet ist. Und deswegen steht das da auch im Fokus. Aber wenn man sich dann das Gesamtsystem anschaut und auch daran denkt, dass eben Benutzer vielleicht auch möchten, dass ihre Chatverläufe sicher gespeichert werden, wenn sie ihr Telefon mal verlieren oder wenn das Telefon vielleicht selber Backups macht und in die Cloud legt, dann sind das vielleicht Sachen, die vielleicht erstmal gar nicht auf dem Schirm sind für jemand, dessen Ziel eigentlich das ist, ein Instant-Messaging-Protokoll zu entwickeln oder auch einfach außerhalb der Reichweite. Ja, also zum Beispiel hat jetzt irgendwie eine Instant-Messaging-App auf dem Telefon nicht besonders viel Einfluss darüber, welche Updates jetzt das Betriebssystem vom Telefon macht oder welche Backups.
Was muss denn aus Ihrer Sicht da noch getan werden, insbesondere bei der Speicherung und der langfristigen Sichermachung von Daten?
Also ein sehr großes Problem ist schon mal die Unterstützung von Verschlüsselung in verschiedenen Betriebssystemen und Interoperabilität zwischen verschiedenen Betriebssystemen, also dass Verschlüsselung auch über verschiedene Betriebssysteme hinweg funktioniert und auch, dass die einfach nutzbar ist. Also als ein Beispiel, ich benutze schon seit vielen Jahren eine Verschlüsselungssoftware, um meine Daten verschlüsselt in der Cloud abzulegen. Und trotzdem habe ich immer wieder Schwierigkeiten damit, zum Beispiel, weil ich einige Dateien habe, die relativ lange Dateinamen haben. Und wenn man die dann auf einem Apple-Laptop verschlüsselt und die dann in eine Linux-Cloud laden möchte, dann führt das ständig zu Synchronisationsproblemen. Das ist überhaupt gar kein grundsätzliches Problem der Verschlüsselung, sondern das ist eher ein Problem des Zusammenspiels der verschiedenen Systeme, die wir hier haben. Und das erinnert irgendwie so ein bisschen an Probleme mit Computern, die wir mal in den 90er Jahren hatten. Aber in 2021 sollten diese Probleme eigentlich lösbar sein und die sollte es nicht mehr geben.
Sie starten nun ein großes Forschungsprogramm für den Einsatz von smarten Verschlüsselungstechnologien. Was sind denn Ihre konkreten Ziele? Was soll am Ende sozusagen an Ergebnissen dastehen?
Also wir haben eigentlich zwei Ziele. Das erste Ziel ist eben auf den Erfolgen aufzusetzen, die wir in den letzten Jahren im Bereich von sicherer Transportverschlüsselung erzielt haben. Und dieses gleiche Sicherheitslevel wollen wir eben nun auch für gespeicherte Daten erreichen können. Und da werden wir teilweise Techniken wieder benutzen können, die es schon gibt. Teilweise haben wir aber auch völlig andere Anforderungen und müssen uns da völlig neue Techniken überlegen. In dem zweiten Projekt geht es darum, einfach mal auszuloten, wie weit man eigentlich das Konzept von Verschlüsselung vorantreiben kann. Also die klassische Verschlüsselung, die sogenannte symmetrische Verschlüsselung, Das heißt, wenn Sie mir eine Nachricht senden, dann brauchen wir den gemeinsamen gleichen geheimen Schlüssel. Dann können Sie das verschlüsseln und ich kann das mit dem gleichen Schlüssel wieder entschlüsseln. Dann gibt es das nächste Level, das ist die Public-Key-Kryptographie. Da sieht es so aus, dass mir jeder eigentlich eine Nachricht senden kann mit meinem öffentlichen Schlüssel und nur ich kann mit dem passenden geheimen Schlüssel die Nachricht wieder entschlüsseln. Da stehen wir im Wesentlichen heute. Es gibt noch eine ganze Menge von interessanten Varianten davon. Aber was wir als nächstes uns anschauen wollen, ist, wie man da eigentlich nochmal den nächsten Schritt machen kann und zum Beispiel auch zeitbasierte Komponenten da einbauen kann. Also es gibt Ansätze, wie man Verschlüsselung bauen kann, die sich nach einer bestimmten Zeit praktisch wie von selber entschlüsselt. Das klingt jetzt erstmal verrückt, aber man kann schon genau erklären, wie das funktionieren sollte. Oder Verschlüsselungsverfahren, bei denen genau dann eine Nachricht entschlüsselt wird, wenn ein Smart Contract auf einer Blockchain zum Beispiel ausgeführt wird. Und das hätte ziemlich viele interessante Anwendungsmöglichkeiten und die möchten wir gerne besser verstehen und herausfinden, was man da erreichen kann und was nicht.
Und welche sind das konkret? Also bei dem ersten Fall mit der Zeitsteuerung kann ich mir vorstellen, zum Beispiel Staatsgeheimnisse, die nach 30 Jahren keine Staatsgeheimnisse mehr sein müssen. Aber was sonst gibt es dafür für Anwendungen für?
Also ein Beispiel für die zeitbasierte Verschlüsselung könnten ja irgendwie auch Zensusdaten sein. Das ist jetzt nicht so schwertragend wie ein Staatsgeheimnis, ne? Aber einfach irgendwelche Daten, die man jetzt vielleicht für 30 Jahre geheim halten möchte, aber die jeder eigentlich in 30 Jahren auf jeden Fall lernen sollte. Und dann haben wir noch ein paar andere Ideen, was man machen könnte. Aber da ist noch eine Menge Forschungsarbeit reinzustecken, weil wir eben verstehen müssen, was genau Sicherheit eigentlich für solche Verfahren bedeutet und ob man auch genau die gewünschte Sicherheit auch mit den Techniken erreichen kann, die wir da im Moment im Sinn haben.
Über smarte Verschlüsselungsverfahren für die dauerhafte Speicherung von Daten und für andere Anwendungen sprach ich mit Tibor Jager von der Bergischen Universität Wuppertal.